Ein Bürogebäude in St. Petersburg. Hunderte Menschen, hunderte Computer und ein Ziel, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Sie posten, liken, provozieren im Auftrag einer Regierung. Das ist keine Science Fiction, das ist Alltag im Informationskrieg.
Willkommen beim Podcast Im Netz der Lügen. Wahre Fälle über reale Manipulation. Eine Koproduktion von Horizont, der Österreichischen Medienakademie und der Podcastwerkstatt. Mit Jürgen Hofer vom Horizont. Heute Trollfarmen, die Fabrik der Lügen.
Man nennt sie Trollfarmen. Orte, an denen bezahlte Menschen rund um die Uhr Kommentare schreiben, Fake-Accounts betreiben und Diskussionen vergiften. Besonders aktiv russische Trollfabriken. 2016 während der US-Wahl fluteten sie die sozialen Netzwerke mit Pro-Trump und Anti-Clinton-Inhalten. Ihr Ziel? Spaltung, Misstrauen, Chaos. Die Trollfarmen nutzen gefälschte Profile, oft mit Fotos echter Menschen. Sie mischen sich in Diskussionen ein, provozieren und polarisieren. Algorithmen belohnen Aufmerksamkeit und sie wissen, wie man sie bekommt. Die Opfer sind nicht einzelne Menschen, es sind Demokratien. Wahlen, Debatten, Vertrauen. Alles kann manipuliert werden, wenn genug Menschen glauben, dass das, was sie sehen, echt ist. Die Gefahr dahinter erläutert Daniela Ingruber. Sie ist Demokratie- und Kriegsforscherin.
Ich würde sagen, dass diese Bedrohung ziemlich groß ist, weil man der ständigen Wiederholung von solchen Trollmeldungen einfach schwer entkommt. Also man kann beim ersten und zweiten und fünften Mal noch sagen, ja, glaube ich nicht und so. Aber irgendwann fallen wir alle darauf ein, dass Meldungen immer wieder kommen und diese Wut in uns hochkocht. Jeder von uns kennt das wahrscheinlich, wenn man so etwas liest und irgendwie kommt dann diese Wut und die wird immer größer und größer. Und mit dieser Emotion lässt sich natürlich viel mehr machen. Also die Emotion der Freude ist etwas, das zwar auch benutzbar ist, aber aus irgendeinem psychologischen Grund funktioniert im politischen Sektor wesentlich besser, jemanden schlecht zu reden und mit Trollen das Destruktive in uns zu fördern.
Trollfabriken sind kein Witz, sondern Teil einer hybriden Kriegsführung. Sie sehen Misstrauen und zerstören die Grundlage demokratischer Kommunikation. Betroffen war nicht nur die US-Wahl. Auch Debatten über den Ukraine-Krieg, Corona oder den Klimawandel wurden gezielt mit Falschinformationen gefüttert. St. Petersburg, Internet Research Agency. Ein unscheinbares Bürogebäude. Innen hunderte Arbeitsplätze, gefüllt mit jungen Menschen. Whistleblower berichten, viele von ihnen sind in ihren 20ern. Sie posten auf Englisch, Deutsch, Spanisch. Für ein gutes Gehalt. Ihr Auftrag? Russland stark aussehen lassen, den Westen schwach. Es geht nicht darum, die Wahrheit zu erzählen, sondern darum, die Wahrheit unkenntlich zu machen. Twitter-Analysen zeigen tausende verknüpfte Accounts, gleiche Formulierungen, gleiche Uhrzeiten. In den USA kam es 2018 zu einer Anklage gegen 13 russische Staatsbürger, die Teil solcher Trollnetzwerke gewesen sein sollen.
Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, sagt dazu:
Diese digitalen Trollfabriken machen etwas, was man vielleicht früher, gehen wir so in die Wikingerzeit, so ein auf den Schild klopfen, ein Brüllen, ein Applaus machen, eine Stimmung machen. Also das sind, man muss sich das so vorstellen wie so Horden, die mit ihren Holzstäben sozusagen zusammenklackern, um sozusagen Lärm zu erzeugen. Das heißt, die machen vielleicht keine Meinung, aber sie können Meinungen verstärken und vor allem können sie Leute verschrecken. Also das für mich Bedenkliche ist ja in den sozialen Medien gar nicht mehr so die Lautstärke, der kann man ja entkommen, indem man Social Media verlässt, sondern dass sich Leute nicht mehr zu Wort melden, die diesen Lärm nicht ertragen wollen. Und die ganz neuen Phänomene, eben diese Bikini-Nummer, die neuen Bikini-Mädchen, die man sozusagen man kann jetzt jeden ausziehen, seiner Kleider und somit seiner Würde berauben, ist nichts anderes als so eine Troll, sozusagen ein Trolllärm, der sagt, okay, wenn ich dich schon nicht überbrüllen kann, dann ziehe ich dich nackt aus und mach dich und stell dich bloß. Und das ist natürlich eine Beeinflussung der öffentlichen Arena.
Ihre Spuren führen zu Themen wie Migration, Gender, Corona. Überall dorthin, wo die Gesellschaft ohnehin gespalten ist.
Deutsche Welle. Russlands hybrider Krieg. Desinformation als Waffe.
Neue Zürcher Zeitung. Russland kauft amerikanische Influencer.
Spiegel. Insiderin berichtet aus der Trollfabrik des Kreml.
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wie Moskau Demokratien angreift.
Das Ziel ist nicht zu überzeugen, das Ziel ist zu verwirren. Ein gespaltenes Land ist leichter zu kontrollieren. Ein verunsicherter Wähler, eine verunsicherte Wählerin ist leichter zu manipulieren.
Dazu meint Daniela Ingruber, Demokratie- und Kriegsforscherin.
Fake News, wenn man die immer wieder bekommt, dann ist auch so eine Gewohnheit dahinter. Und diese Art der Propaganda kennt man eigentlich schon nicht nur aus der Nazizeit, wie die meisten Leute meinen, sondern es geht zurück bis ins Römische Reich oder auch in der griechischen Antike hat es das schon gegeben, Fake News, nur dass sie halt nicht digital waren. Und auch damals ist schon Wahlmeinung manipuliert worden und jetzt geht es halt mit diesem Microtargeting viel, viel besser und schneller.
Diese Kampagnen arbeiten nicht mit Argumenten, sondern mit Emotion. Empörung ist die stärkste Währung im Netz. Die Trollfarmen verändern, wie wir Realität wahrnehmen. Sie infiltrieren Kommentarspalten, Facebook-Gruppen und Telegram-Kanäle. Und sie wirken, selbst wenn wir sie durchschauen. Heute übernehmen bereits Influencerinnen und Influencer die Rolle der Trollfarmen. Scheinbar authentisch, aber mit klarer Agenda. Und mit der KI schwappt eine völlig neue Welle an automatisiert generiertem Müll über uns herein. Trollfarmen zeigen, Manipulation ist längst digitalisiert.
Man entkommt nicht. Gleichzeitig halte ich Menschen trotzdem für intelligent genug, sich irgendwann zu wehren. Und man merkt auch, dass zum Beispiel bei Umfragen in der Jugend, also da gibt es die Ö3-Jugendstudie jedes Jahr, auch wir am Institut für Strategieanalysen machen einmal pro Jahr eine Schülerumfrage. Und da stellen wir fest, dass junge Menschen zwar die Social Media nützen, auch zugeben, von ihnen abhängig zu sein, gleichzeitig aber immer kritischer werden. Und ich denke, irgendwann könnte es schon zu einem Umdenken kommen. Das bedeutet aber, wir brauchen trotzdem viel mehr Medienbildung, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht normal ist, manipuliert zu werden.
Nur wer erkennt, wie Meinung gemacht wird, kann sich ihr entziehen. Nicht jeder Kommentar ist echt, nicht jedes Profil ist real. Und nicht jeder Streit entsteht zufällig.
Das war Trollfarmen, die Fabrik der Lügen. Ihr hört Im Netz der Lügen, den Podcast über Lügen, Macht und Manipulation im Netz. Executive Producer Jürgen Hofer, Nikolaus Koller. Redaktion Horizont. Redaktionelle Mitarbeit Sandra Gloning. Produktion und Postproduktion Podcastwerkstatt. Interviews und Expertise zum Thema digitale Kompetenz finden Sie auf www.horizont.at. Ist es Ihnen aufgefallen? Einige Minuten dieses Podcasts sind mit KI-Stimmen produziert. Inhaltlich ist diese Podcast-Reihe aber zu 100% von Menschen gemacht. Auch der Host und die ExpertInnen sind komplett menschlich. So wie auch diese Stimme. Was sind Trollfabriken? Trollfabriken sind organisierte Gruppen oder Institutionen, die gezielt falsche oder manipulative Inhalte im Internet verbreiten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das Prinzip: Menschen oder automatisierte Accounts posten Kommentare, erstellen Fake-Profile und mischen sich systematisch in Diskussionen ein. Ziel ist es, gesellschaftliche Spannungen zu verstärken, Vertrauen in Institutionen zu schwächen und politische Gegner zu diskreditieren. Die Mitarbeitenden agierten dabei unter falschen Identitäten. Als angebliche Bürgerinnen und Bürger westlicher Länder, die scheinbar spontan politische Meinungen äußerten.
So entstanden künstliche Diskussionen, die echt wirkten. Ein Mechanismus, der als Astroturfing bezeichnet wird. Künstlich erzeugte, aber natürlich aussehende öffentliche Stimmung. Heute verändern sich diese Methoden. Klassische Trollfabriken werden zunehmend durch beispielsweise pro-russische Influencerinnen und Influencer, aber auch KI-Bots ersetzt. Sie verbreiten Desinformation nicht mehr aus anonymer Tarnung heraus, sondern über persönliche Kanäle mit großem Publikum. Ihre Inhalte wirken glaubwürdiger, weil sie emotional, unterhaltsam und scheinbar authentisch sind. Anschließend hören Sie nun das gesamte Interview mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk.
Trollfabriken, Klickfarmen, also automatisiertes Beeinflussen oder Posten oder wie auch immer liken, ist ja ein Element der Manipulation und Beeinflussung und somit quasi eine neue Form auch der digitalen Meinungsmache, mhm, aber auch Kriegsführung im schlimmsten Fall. Mhm. Wie sehen Sie, wie beurteilen Sie dieses Phänomen?
Naja, diese digitalen Trollfabriken machen etwas, was man vielleicht früher, gehen wir so in die Wikingerzeit, so ein auf den Schild klopfen, ne? ein Brüllen, ein Applaus machen, eine Stimmung machen. Ne? Also man muss sich das so vorstellen wie so Horden, die mit ihren Holzstäben sozusagen zusammenklackern, um sozusagen Lärm zu erzeugen. Das heißt, die machen vielleicht keine Meinung, aber sie können Meinungen verstärken und vor allem können sie Leute verschrecken. Also das für mich Bedenkliche ist ja in den sozialen Medien gar nicht mehr so die Lautstärke, der kann man ja entkommen, indem man Social Media verlässt, sondern dass sich Leute nicht mehr zu Wort melden, die diesen Lärm nicht ertragen wollen. Und die ganz neuen Phänomene, eben diese Bikini-Nummer, die neuen Bikini-Mädchen, die man sozusagen man kann jetzt jeden ausziehen, seiner Kleider und somit seiner Würde berauben, ist nichts anderes als so eine Troll, sozusagen ein Trolllärm, der sagt, okay, wenn ich dich schon nicht überbrüllen kann, dann ziehe ich dich nackt aus und mach dich und stell dich bloß. Und das ist natürlich eine Beeinflussung der öffentlichen Arena.
Welche Rolle sehen Sie für sich selbst, also auf Medien gesamt gesehen, in diesem Kontext auch mit Blick auf die KI-Schwämme, also die Masse und wahrscheinlich auch die Qualität im schlechtesten Sinn dieser Beeinflussung wird zunehmen. Was ist der Gegenpart? Welche Rolle ordnen Sie Medien zu?
Ich glaube, wir betreten ein goldenes Zeitalter des Journalismus. Nehmen wir den Fall des Maduro. Der Maduro sitzt da im Jogginganzug, gefangen genommen, und niemand weiß, ob dieses Bild echt ist. Und die New York Times hat damals eine große Geschichte gebracht, wie sie dieses Bild gefact-checkt hat. Und das war für mich die interessanteste Geschichte rund um dieses Foto, weil das klassische Medium, das, was gerne als Lügenpresse verunglimpft wirkt, in Wirklichkeit genau das Gegenteil macht, nämlich Wahrheitsfindung, und zwar ritualisierte, professionelle, systemische Wahrheitsfindung. Und ich glaube, dass in baldiger Zeit, in kürzester Zeit, jeder begriffen haben wird, dass man mit KI jedes Foto manipulieren kann, jede Stimme manipulieren kann, jedes Video manipulieren kann, und dass ein Ort, wo man sozusagen nah an die Wahrheit kommt, die klassischen Medien sein werden. Die öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch die großen Medienhäuser, die kleinen Qualitätsmedien. Und daher muss jeder, der von Medienmanagement etwas versteht, ganz massiv darauf drängen, dass es keine KI-generierten oder gar manipulierten Bilder oder Texte in seinem Medium gibt, sondern dass es quasi einen Stempel gibt, dass das Human Intelligence ist. Was nicht bedeutet, dass man nicht die KI einsetzen darf für Recherche, um sich seine Arbeit zu hinterfragen, um Fragen an das eigene Werk zu stellen, um vielleicht auch Briefe zu editieren. Aber das journalistische Produkt selbst muss menschgemacht sein.
Wenn wir vielleicht nochmal auf das ursprüngliche Phänomen zurückkommen, nämlich quasi massenhaft, tausendfach, millionenfach Aktionen, die auf etwas abzielen, das ja auch die Algorithmen der Plattformen befeuert, nämlich Empörung, Hass, sonstige meist eher niedere Instinkte, und die eben genau diesen Plattformlogiken auch folgen, dann droht ja auch die verifizierte Nachricht oder auch der sachliche Kommentar, was auch immer, droht unterzugehen. Wie ist die Antwort darauf?
Also ich glaube, wir werden uns in Zukunft in zwei Sphären hin und her bewegen. In einer Sphäre der Wahrheitssuche und in einer Sphäre des Lärms und des Geschreis und der Obszönität. So, das hat es wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte immer gegeben, ja, sozusagen das Vulgäre und das Seriöse. Wir haben lange geglaubt, oder es wurde uns lange eingeredet, dass die Welt der sozialen Medien die neue Welt ist, in der wir mehr Qualität bekommen, in der wir mehr Informationen bekommen. Und zum Teil hat das ja auch gestimmt. Und wir kommen jetzt langsam darauf, dass diese Sphären ganz bewusst ruiniert werden. Dass sozusagen der dystopische Albtraum, den manche hatten, nämlich das gehört ja nur einigen wenigen. Und was ist, wenn sich die mit faschistoiden Politikern verbünden und uns alle überwachen? Das rückt auf einmal näher. Ja, wenn die US-Regierung sagt, jeder, der nach Amerika einreisen will, muss seine Social-Media-Kontakte offenlegen und seine Kommunikation, dann sind wir da schon in einem sehr dystopischen Bereich. Der wird vielleicht gestoppt bei den nächsten US-Wahlen, vielleicht auch nicht. Ich glaube, die Reaktion darauf muss sein, dass wir das machen, was der Bernhard Börksen, der berühmte Kommunikationswissenschaftler, gesagt hat, nämlich die Demokratisierung des journalistischen Wissens und des journalistischen Handwerks. Das heißt, wir müssen den Leuten beibringen, wie sie seriöse Informationen finden. Weil das haben wir alle nicht gelernt. Weil wir früher halt Zeitungen gehabt haben und Fernsehen und das haben wir jetzt nicht. Und langsam werden das die Leute lernen. Ich bin überzeugt davon. Vielleicht werden sie sich vorher noch die Köpfe einschlagen, bis sie das gelernt haben, in kleinen oder großen Konflikten. Aber sie werden das lernen und daher glaube ich, dass die klassischen Medien, die dem redaktionellen Betrieb folgen, heißt ritualisierte Wahrheitssuche, letztlich Orte sein werden, wo die Leute hingehen werden. Weil sie ein Urinteresse daran haben, zu wissen, was in der Welt los ist. Schon sozusagen die Affen wollten gern wissen, wer am Affenbaum ganz oben sitzt, wer die schönsten Affenweibchen oder Männchen hat und wo es die süßesten Früchte gibt. So. Und jetzt kann ich zwar laut herumbrüllen, aber das Urbedürfnis zu wissen, was da draußen los ist, das wird es geben, solange es den Menschen gibt.
Jetzt nicht nur auf diesen Fall bezogen, aber ausgehend von, ich sage mal, diesem negativen Tiefpunkt, welche Formen dieser digitalen Gewalt verorten Sie, vielleicht auch im persönlichen, täglichen Empfinden? Und wie bedrohlich ist das aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass dadurch, dass wir nie gelernt haben, wo seriöse Information liegt, und da wir gelernt haben, zu glauben, dass das, was über den Bildschirm flimmert, seriös ist, vor allem in Krisen der Mensch sozusagen die Orientierung verloren hat. Und wenn er die Orientierung verliert, wenn er Angst bekommt, dann hat er drei Aggregatzustände, nämlich zu kämpfen, zu fliehen oder zu freezen, also zu erstarren. Und das haben wir sozusagen bei Corona erlebt in den sozialen Medien. Wir haben Menschen gehabt, die Angst hatten, Angst, krank zu werden, Angst, geimpft zu werden, Angst, Opfer eines Experiments zu werden, weil sie diese Informationen über Bildschirme bezogen haben und immer geglaubt haben, das, was über den Bildschirm kommt, ist wahr. So sind wir sozialisiert worden. Wir zwar sind wahrscheinlich so 70er, 80er Jahre Kinder, wir haben gelernt, was über den Bildschirm läuft, das ist öffentlich-rechtlich, das ist Objektivitätsgebots unterliegend und mit diesem Blick schauen wir auf Bildschirme und die Leute haben Angst bekommen. Und diese Angst ist politisch instrumentalisiert worden und hat sich zum Teil in Hass verwandelt. Und zwar in einen völlig absurden Hass, nämlich gegen Rettungsleute, gegen Ärzte. Und da sind wir beim Fall der Lisa Maria Kellermeier, die auf einmal angefeindet wird als Ärztin, als jemand, die sich darüber beschwert hat, dass man die Rettung boykottiert hat. So hat der ganze Fall ja begonnen. Und ich glaube, wenn man so mit einer gewissen Distanz auf dieses Treiben zurückschaut, dann wird man irgendwann erkennen, dass das Ganze einer großen Verwirrung geschuldet war. Nicht nur der einfachen Leute, sondern auch der Wissenschaftler, die auch so soziale Medien entdeckt haben, die auf einmal auch entdeckt haben, dass Klicks Dopaminausstöße bringen. Es gab viele Wissenschaftler, die sich in weißen Mänteln vor die Kameras gesetzt haben und auf einmal angefangen haben, über Dinge zu reden, über die sie gar nicht geforscht haben. Und auch bei uns Journalistinnen und Journalisten, die zu Hause gesessen sind und halt sozusagen ihre Meinung ausgekaut haben. Ich nehme mich davon nicht aus. Wir dürfen uns alle davon nicht ausnehmen. Sondern wir haben das alles langsam gelernt. In 10, 20 Jahren werden wir diese Sachen lesen und uns auf den Kopf greifen.
Wie präsent sehen Sie diese, Sie haben es jetzt Verwirrung genannt, auch weiterhin in der Gesellschaft, in der digitalen Kommunikation, in quasi in allen Lebensbereichen? Ist das etwas, das abgenommen hat oder ist das so ein Dauerzustand?
Ich glaube, wir befinden uns gerade in einer Zwischenphase. Also Unsere Generation und die vielleicht heute 30- bis 40-Jährigen haben sozusagen den Beginn der sozialen Medien erlebt, haben das als etwas Positives erlebt, als etwas, wo man Freundschaften schließt, wo man neue Welten erschließt, wo man auf einmal rauskommt aus seinem Topf, wo man draufkommt, es gibt ja nicht nur Journalisten, die was zu erzählen haben, sondern alle möglichen Menschen haben was zu erzählen, wo es die berühmten Konnektive gibt, also die Menschen, die sich zusammenfinden. MeToo ist nur ein Beispiel, nicht nur in der Linken, auch in der Rechten, ja, also auch die vielen rechten Bewegungen haben entdeckt, das hat eine Kraft, wenn wir uns vernetzen. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Menschen merken, dieses Versprechen eines Digital Citizen, eines Menschen, der sozusagen im Netz die Wahrheit finden kann und unendliche Weiten hat, also dieses Versprechen der späten 90er, das erfüllt sich nicht, weil die Tech-Oligarchen sozusagen den Pakt mit dem Teufel Trump eingehen oder mit auch sozusagen einfach ganz reine schnöde ökonomischen Interessen haben. Und ich glaube, dass soziale Medien sterben werden. Ich glaube, mittelfristig, wenn sie sich nicht was überlegen, werden sie sterben, weil irgendwann wird es den Leuten zu blöd sein. Es ist ein bisschen wie Trash-TV. Es wird zu Trash-TV. Und Trash-TV, korrigieren Sie mich, ich weiß nicht, wie die Quoten sind, aber das fängt da zu sterben an. Ja. Also wer schaut halt noch Trash-TV? Vielleicht ein paar Leute, die am Nachmittag nichts zu tun haben. Aber das, was wir früher Zappen nannten, dieses Scrollen, das wird abgelöst werden. Und meine Hoffnung ist, dass es durch einen Qualitätsschub abgelöst wird. Das sage ich aber nur, weil ich sozusagen im dunklen Wald pfeife und in Wirklichkeit nicht weiß, wie das weitergeht. Es kann ganz dystopisch werden, es kann ganz apokalyptisch werden und die Geschichte zeigt uns, dass immer dann, wenn einige wenige auch noch faschistoid autoritäre Figuren Medien beherrschen, das eigentlich in den Abgrund führt. Die Antwort, wir haben ja diese Erfahrung im 20. Jahrhundert gemacht, der Volksempfänger sozusagen als das Social Media der Nazis. Die Antwort darauf war öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Re-Education, Aufsetzen eines bürgerlich-liberalen, linksliberalen Medienwesens, des redaktionellen Prinzips, der Presseförderung. Also wir hatten diese Erfahrung, ja. Wir müssten eigentlich nur in diese Erfahrungskiste wieder hineingreifen und uns bewusst werden, dass wir auch nicht gefeit sind davor.
Um auf diesen Hasszustand nochmal zurückzukommen, jetzt sind ja Medien da nicht ausgenommen. Sie sind andererseits Transporteur oder Plattform für Menschen, die angefeindet werden. Andererseits vielleicht auch deswegen mit quasi in diesen Sog gezogen worden, der großen Feindbilder in dieser Gesellschaft. Also die Politik, die Wissenschaft, die Medien und in all diesen Kategorisierungen werden dann ganze Branchen verurteilt. Wie sehen Sie diesen Zustand? Also wie sehr sind Medien unter Druck? Ob jetzt selbst verschuldet oder fremd verschuldet, sei mir dahingestellt. Aber wie groß ist dieser Druck quasi auch?
Der Druck ist enorm und ich behaupte jetzt sehr frech, er ist zum großen Teil nicht selbst verschuldet. Weil wer hat denn diesen Druck ausgeübt? Jene, die in Wirklichkeit Propaganda wieder salonfähig machen. Wir haben glaubt, Ende der 90er mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, die Ära der Propaganda ist jetzt vorbei. Die Nazis sind weg, die Stalinisten und die Kommunisten sind weg, die Parteizeitungen sterben, es entsteht sozusagen sowas wie bürgerliche Öffentlichkeit, nicht im politischen Sinne, sondern die Leute haben jetzt ordentliche Medien und jetzt kommt auch noch das Internet dazu und wir können alle Zeitungen lesen. So, und jetzt auf einmal mit der Erfindung von sozialen Medien kehrt die Propaganda zurück in einem unglaublichen Ausmaß und sie verkleidet sich als Journalismus. Sie nimmt sich alle Insignien des Journalismus, das Medienstudio und das Nachrichtenstudio, sie kauft Journalisten ein, sie holt sich die berühmtesten Radiomoderatoren und tut so, als wäre sie Journalismus. Und das Erste, was ich tun muss, ist natürlich, den echten Journalismus anzugreifen als Lügenmedium und als Enemy of the People. Das ist ja genau das, was passiert. Das ist eine Binsenweisheit, die ich da jetzt wiedergebe. Aber dass Leute wie Trump und Kickl und Kurz und wie sie alle heißen, als erstes einmal die öffentlich-rechtlichen Medien angreifen, dann die Journalisten attackieren, die eigenen Medienhäuser aufbauen, ist natürlich in Wirklichkeit nur die Umsetzung von Propaganda. Und das Gefährliche ist, dass viele Leute nicht gelernt haben, zu unterscheiden, was ist Propaganda und was ist Journalismus. Und da ist wahrscheinlich unser Fehler, dass wir unser Handwerk viel zu defensiv verteidigt und erklärt haben, dass wir dieses Geschichtel von der Paywall und von den Gatekeepern und von den Medien, die sicherlich auch Fehler machen, aber viel, viel weniger Fehler machen, als die Propagandamedien betreiben, dass wir das zu lange sozusagen dieses Narrativ mitgespielt haben. Wir hätten viel selbstbewusster sagen müssen, das, was wir machen, ist eine ritualisierte, systemische und sehr genaue Wahrheitssuche, bei der können Fehler passieren. Da hauen wir auch daneben, zweifellos. Jedes Unternehmen macht Fehler. Aber es ist was völlig anderes als das, was FPÖ TV macht. Es ist was völlig anderes, als was ihr am Instagram-Account von der FPÖ oder vom Herrn Kurz seht. Und das haben wir vielleicht zu wenig kommuniziert.
Aber daran jetzt da anknüpfend, Journalismus ist kein geschütztes Handwerk, also jeder kann Journalismus betreiben, sieht man ja auch. Und der Zuspruch ist ja auch durchaus gegeben, ne? Also beim neuen Radiosender wissen wir es nicht, aber FPÖ TV findet Zuspruch, ist ja auch handwerklich sauber gemacht, im Sinne von quasi gut auf die Zielgruppe zugeschnitten. Wie schafft man jetzt quasi zu erklären, was das eine und was das andere ist in einer Blase oder auch in Zielgruppensegmenten, die für diese Botschaften nicht mehr empfänglich sind?
Ich glaube tatsächlich durch ganz frühe Bildung der Leute, durch schulische Bildung, aber vor allem auch durch die Bildung der Alten. Ich sehe die Alten viel stärker gefährdet als die Jungen. Die Jungen wachsen damit auf, die wissen genau, was sozusagen ein FPÖ-TV ist. Ich glaube, das Problem sind die Alten, die einfach aufgewachsen sind mit einem völlig anderen Mediensystem und nicht mehr unterscheiden können. Meine Mutter, die praktische Ärztin ist und immer für Impfen ist und immer für Impfen war, zeigt mir dann irgendwie ein bisschen ratlos ein Video von Frau Berlakovic und sagt, schau, die sagt, die Impfung ist so Blödsinn. Was sagst denn du dazu? Und die sagt auf Mama, jetzt kurz, machen wir mal Pause. Du bist Ärztin, ich bin Jurist. Du fragst mich das jetzt ernsthaft, was ich davon halte, was eine FPÖ-Politikerin zur Impfung sagt. Komm wieder dorthin, wo du warst, nämlich du bist die Ärztin, du weißt das genau selbst einzuordnen. Und ich glaube, das müssen wir tatsächlich vermitteln, das muss man lernen, so wie man Autofahren lernen muss. Ich glaube, wir müssen begreifen, dass wir Maschinen bedienen, die eine unglaubliche Kraft, Macht und eine Zerstörungsenergie beinhalten, und die Leute müssen lernen, mit diesen Maschinen zu fahren. Und momentan fahren sie alle wie wild herum. Ich war Anfang der 90er Jahre in Albanien. In Albanien war der Autobesitz verboten. Und ich bin dort durch Tirana gegangen und da waren lauter Fahranfänger, ich kann mich noch erinnern. Die haben alle nicht Auto fahren können. Es ist dauernd gehupt worden, dauernd ist irgendwer den anderen hineingekracht, weil einfach das ganze Volk nicht Auto fahren konnte, weil sie es gerade erst gelernt haben. Und so ähnlich kommt mir sozusagen die Benutzung von sozialen Medien derzeit vor. Und insofern finde ich diese Klagen, die es gerade gibt, gegen Leute, die Kommentare schreiben oder was teilen, was falsch ist, oder Herzerl geben unter Lügen, eine interessante Zwischenphase, weil die Leute langsam begreifen, das, was ich da mache an meinem Handy, das hat eine Auswirkung. Wenn ich dem ein Herzerl gebe, dann hat es eine algorithmische Verstärkung. Und das ist möglicherweise etwas, für das ich auch haften muss. Und ich glaube, das müssen wir langsam lernen. Und wir müssen es nicht nur lernen, wir müssen es auch reglementieren. Ich glaube, das ist der zweite Punkt. Wir müssen sozusagen die Leute informieren, aber wir müssen die Konzerne auch reglementieren. Wir müssen einen Ordnungsrahmen schaffen und den guten alten Jugendschutz und den guten alten Ehrenschutz und den Schutz des Privatlebens wieder zurückgewinnen.
Wie sehen Sie die Zunahme dieser, ich bleibe jetzt bei dieser Form, dieser Nonsenserzählungen, ob das jetzt Fake News sind oder wie auch immer man das einordnen mag, aber einfach Blödsinnigkeiten, die erzählt werden und die dann geglaubt werden. Wie beurteilen Sie das? Wie gefährlich ist das?
Also ich glaube, dass sich die Menschheit immer schon Blödsinnigkeiten erzählt hat und daran geglaubt haben. Letztlich ist basiert der ganze Holocaust auf einer Verschwörungserzählung. Also dass wir uns Lügen erzählen und dran glauben, ist nichts Neues. Ich glaube, es ist der Yuval Harari, der irgendwann sagt, wenn ganz viele Leute einer Verschwörungserzählung glauben, dann nennt man das Religion. Also, dass jemand aus dem Grab gestiegen und in den Himmel aufgefahren ist, man könnte sagen, es ist eigentlich auch eine Erzählung. Und wenn das aber ganz viel glauben, ist es eine Religion. So. Gefährlich wird es dann, wenn diese Erzählungen zur Folge haben, dass man andere Leute umbringt. Und auch das haben Religionen übrigens getan. Das Problem ist, glaube ich, dass es jetzt viel sichtbarer ist und dass sich die, die Blödsinn glauben, einfach miteinander vernetzen können. Wenn früher jemand geglaubt hat, der Mond ist aus Käse, ich glaube, Sascha Lobo hat diesen Vergleich einmal irgendwo gebracht, dann hat er das halt in seinem Dorf geglaubt, aber halt kann er sich mit allen Menschen auf der Welt, die glauben, der Mond ist aus Käse, vernetzen und die der Mond ist Käse-Partei gründen. Und wenn er jetzt auch noch auf Politiker trifft, die machtvoll sind und sagt, der Mond ist wirklich aus Käse, dann wird das ein politisches Problem, dann entfaltet das auf einmal eine politische Wirkmacht. Und genau dort stehen wir. Das haben wir aber historisch gesehen immer gehabt, bei jeder Erfindung eines neuen Mediums. Der Buchdruck hat erst die Frauenverbrennungen, Hexenverbrennungen möglich gemacht. Die Telegrafie und das Radio hat sozusagen die großen Weltkriege mitbefördert. Heißt nicht, dass sie ursächlich waren, aber sie waren sozusagen immer auch Triebfedern, auch von Verschwörungen. Und es hat lange gedauert, bis die Menschen mit diesen neuen Medien umgehen konnten und nicht alles geglaubt haben, was in diesen Medien transportiert wurde. Und ich glaube, wir stehen wieder an so einer Kippe, wo die leider einfach überfordert sind mit dieser Information, es nicht gelernt haben, sie zu verarbeiten, auch nicht das Wissen haben, sich andere Informationen zu besorgen und sie durch diese Information emotionalisiert werden. Also die Leute sind nicht blöder, sondern sie sind einfach mit einer, wieder einmal historisch mit einer neuen Technik konfrontiert, die zu schnell über sich hereinbricht.
Jetzt zumindest gefühlt, wenn wir von diesen Fällen, von diesen großen Fällen, also dieser Pizzagate, aber Sturm aufs Kapitol, also die ganzen Vorgänge rund um die Tötung der Frau von diesem ICE-Agenten, wo ja im Umfeld schon, also selbst von offiziellen Stellen, von höchsten Stellen, einfach offensichtlich Blödsinn erzählt wird, mit den bekannten Intentionen. Da sind das sehr oft US-amerikanische Fälle. Das sehen Sie Parallelen in Europa, aber auch in Österreich, wo quasi in großen Stile bewusst, mit welchem Ziel auch immer, einfach Blödsinn erzählt wird, um Menschen in welcher Form auch immer zu manipulieren.
Ja, also wie soll man sagen, bei uns gibt es das sozusagen in Form der Farce. Ich erinnere an einen berühmten Politiker, dessen Namen wir hier nicht nennen, der mir immer wieder gesagt hat, er wurde im Keller eingesperrt, weil er es mit so viele Weinköniginnen getrieben hat. Jeder kennt diese Geschichte und selbst ein ehemaliger OGH-Richter ist einmal an mich herangetreten und hat gesagt, warum schreibt sie eigentlich nicht über diesen Fall? Das ist ein Skandal, dass der da im Keller eingesperrt worden ist oder seine Frau im Keller eingesperrt hat oder die Weinköniginnen im Keller eingesperrt hat. Und ich habe gesagt, Herr Rath, wir schreiben es nicht, weil es nicht stimmt. Ja. Aha, wieso, das stimmt nicht. Also das war eine Verschwörungserzählung, das ist jetzt schon wieder gemütlich österreichisch Reblausartig. Aber ich erinnere an den Fall Kampusch vor 20 Jahren, wo es sozusagen große rote Netzwerke hätten da an Kinderpornorien gedeckt. Da haben wir das eigentlich schon ziemlich massiv erlebt. Ich erinnere auch an die Geschichte rund um Bilderchek, wo es letztlich, die jetzt gerade aufgearbeitet wird, wo es heißt, eine türkise Polizeikette habe also Beweise vernichtet, um möglicherweise ein Tötungsdelikt zu vertuschen. Und die Leute glauben da. Ja, die glauben das. Die Wahrheit ist hat wie immer einen Kern. Es gibt einen Kern von Wahrheit, aber drumherum wird eine alternative Erzählung und letztlich die Corona-Erzählungen auch bei uns. Sozusagen, es gibt eine Pandemie, die Mächtigen wollen euch chippen, wollen euch Experimenten durchführen, wollen, dass ihr alle Schlafschafe werdet. Das ist in Wirklichkeit ja auch eine Verschwörungserzählung. Und ich glaube, dass es, und das müssen wir wahrscheinlich zur Kenntnis nehmen, einen nicht geringen Anteil der Bevölkerung gibt, die das einfach glauben wollen. So wie es auch religiöse Fundamentalisten gibt, die wirklich glauben wollen, wenn sie jetzt nicht aufgekrempelte Hosen und lange Bärte oder dicke Kreuze oder was auch immer tragen, kommen sie in die Hölle. Die werden wir nicht erreichen. Die Frage ist nur, kriegen sie eine politische Wirkmacht in der Politik? Und ist das politische System kräftig genug, diese Strömungen sozusagen wieder dorthin zu stellen, wo sie hingehören, nämlich an den Rand der Gesellschaft und nicht in die Mitte?
Jetzt hat die Politik und die Gesellschaft so abschließend ein ähnliches Problem wie die Medien, dass sie im besten Fall faktenbasiert, auch mit einer ganz anderen, also mit weniger Erregung arbeiten und damit ja in vielen Fällen, so wie Medien, auch immer hinterherhinken. Ja. Wie sehen Sie das Spannungsfeld, dass man quasi diesen lauten Tönen ja immer auf andere Art beikommen muss und der nicht immer mit lauten Tönen antworten kann?
Naja, es gibt ja, wenn wir uns anschauen, wer sind die beliebtesten Politiker gerade in Österreich, dann ist es lustigerweise Van der Bellen und Marta Bauer. Das sind zwei Politiker, die gerade nicht laut sind, sondern genauso Antipolitiker sind, lustigerweise auch noch Professoren oder, jetzt, Marta Bauer ist kein Professor, aber sozusagen aus der Wissenschaft kommende Leute. Das heißt, es gibt offensichtlich schon ein Bedürfnis der Bevölkerung, Leuten zu vertrauen, die Kompetenz, eine gewisse Gravitas verstrahlen, die eigentlich Antipolitiker sind. So. Und gleichzeitig haben wir mit Kickl jemanden, der unglaublich laut ist und bald von knapp unter 40% der Bevölkerung, wenn die Umfragen stimmen, gewählt wird. Das heißt, es gibt beides in der Bevölkerung. Es gibt die Sehnsucht nach dem Antipolitiker, der ruhig und gelassen die Dinge klärt und einordnet, die Probleme löst, und es gibt das Bedürfnis nach dem Schreihals, der Sündenböcke sucht und herumbrüllt. Ja, das gibt's beides. Ja. Und letztlich ist die Frage, wofür sich dann eine Mehrheit findet. Aber ich glaube, dass die Suche nach dem starken Mann und nach dem lauten Mann immer dann beginnt, wenn sozusagen die abgeklärteren und ruhigeren Politiker in die Defensive geraten, weil sie sich den Betrieb nicht stellen. Und da ist die mediale Verantwortung. Wie gehen wir eigentlich mit Politikern um, die uns eigentlich nichts getan haben, außer vielleicht, keine Ahnung, die falsche Frisur zu tragen oder den falschen Lacher aufgesetzt zu haben oder vielleicht im Studio zu stottern, und machen wir die viel zu schnell fertig? Und das glaube ich ja, das tun wir.
Ein wesentlicher Punkt jetzt ganz abschließend: Welche Rolle spielt Geschwindigkeit tatsächlich? Also einerseits dieses Herhecheln, diese tägliche Blase und Maschinerie, andererseits dieses sich zurücknehmen, das ist mal auch quasi bewusst reflektieren, also Geschwindigkeit?
Das spielt eine unglaubliche Rolle, und man sieht es, wenn man sich die Studien vom Politologen Enza Jedinastik anschaut, der einmal für eine Veranstaltung von uns sich angeschaut hat, wie ist die politische Mobilität der Wähler. Und der hat einmal uns vorgeführt, dass bis ins Jahr 86 zum Beispiel bei Wahlen es überhaupt keine Verschiebung eines Mandats gegeben hat. Also ÖVP, SPÖ und ein bisschen Kleinpartei, FPÖ. Und in den 80ern, aber dann vor allem eigentlich so begonnen hat, so richtig mit Kurz, hat eine unglaubliche Volatilität eingesetzt. Das heißt, einmal ist eine Partei aus dem Parlament geflogen, die Grünen, und am nächsten Mal vom Limand zurück. Einmal ist die Partei abgestraft worden, die FPÖ mit 16%, das nächste Mal waren die Erste. Einmal ist der Sebastian Kurz der Held und der Messias, der übers Wasser gehen kann, und das nächste Mal ist die ÖVP bei unter 20%. Und das innerhalb von ganz wenigen Jahren. Ibiza ist noch keine 7 Jahre her. Ja, 6 Jahre. Also was da alles passiert ist an verschiedenen Wahlgängen, an Parteien, die rein und rausgekommen sind, an Hoffnungsgestalten, die auf einmal 10% kriegen hätten sollen. Ich erinnere den Herrn Pogo, an den sich niemand mehr erinnern kann. Ja. Also die Wähler sind wahnsinnig getrieben, und daher auch die Politiker. Sie wissen, eine falsche Entscheidung kann ihnen nicht nur den Job kosten, sondern kann der Partei den Einzug in den Nationalrat kosten. Die können rausfliegen. Ja, die Neos und die Grünen müssen jedes Mal damit bangen, dass sie überhaupt aus dem Nationalrat rausfliegen, weil das so eine Volatilität hat. Und das macht natürlich etwas mit den Politikern, die sich nicht mehr trauen, über 3, 4, 5 Jahre hinaus zu denken. Und wir spielen dieses Spiel leider mit. Wir geben der Politik keine Chance mehr, sozusagen über ein halbes Jahr hinauszudenken. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, das natürlich mit sozialen Medien kommt. Und ich glaube, es führt entweder in den absoluten Abgrund und wir haben nur mehr Schreihälse, denen das alles wurscht ist, oder es besinnt sich doch irgendwann einmal der berühmte politmediale Komplex und sagt, okay, wir geben Leuten, die wir für gut halten, auch eine gewisse Chance. Und ich merke das gerade gerade Van der Bellen ist für mich so ein Beispiel gewesen, der ja auch vor 10 Jahren am Höhepunkt der Flüchtlingskrise, und mir gesagt, gut, wir wählen ja doch eher den Moderaten.